Willkommen bei Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten und Expertinnen ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise. Kein Filter, keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes. Hallihallo, Vanni.
Guten Morgen, Becky.
Ja, es ist super strange, dass wir jetzt irgendwie an einem Sonntagvormittag aufnehmen. Voll ungewohnt für uns.
Ja, ist gar nicht morgen, es ist eigentlich schon 12.
Aber für mich ist schon morgen, weil ich einfach legit, als ich dir geschrieben habe, aufgewacht bin. Also ich habe sehr lange geschlafen.
Ja, aber ist doch gut, oder?
Ja, eigentlich schon. Aber gut, ich meine, wir sind ja super spät ins Bett gegangen. Ich glaube, du und ich, haben wir nicht noch nach 0 Uhr geschrieben sogar?
Ja.
Oh mein
ja.
Gott, wie sich das so anhört. So man ist 31 und so, oh, nach 0 Uhr ist super spät im Bett. Ja, aber ich habe voll unruhig geschlafen und irgendwie, weiß ich nicht. Also, ich bin aber jetzt fit. Und du?
Ich bin saufit irgendwie, aber ich bin schon um 7.30 Uhr oder so wach gewesen.
What?
Ja. Weil ich aufs Klo musste, so nervig.
Ach so.
Und dann, okay. Ja, ich hasse das. Und dann war ich halt so, ja gut, und jetzt? Und dann habe ich noch eine Stunde rumgelegen und dann dachte ich mir, nee, jetzt reicht's, jetzt kann ich auch aufstehen, macht irgendwie keinen Sinn mehr, aber egal. Bin trotzdem saufit. Also, ich glaube, manchmal, wenn man so weiter rumliegt und so, ich bin ja so ein Schlummermensch, was ich eigentlich hasse, das ist eigentlich so dumm. Aber gut, am Wochenende muss man ja in der Regel keinen Wecker stellen. Aber es war auch wieder so ein bisschen so ein Wochenende, recht ein Mix aus entspannt und weggehen. Ich war wieder mit Freunden unterwegs. Und es ist immer so lustig, weil man ist ja immer so ein Mix und in so einer Gruppe. Also zum Teil, ne? Wenn man die einen arbeiten, die anderen studieren irgendwie noch, die anderen machen das und so. Ich finde es immer so richtig krass, weil ich habe eine Freundin, die studiert halt, die ist jetzt aber in den Endzügen von ihrem Bachelor. Mhm. Und es ist immer so krass, weil die ist dann so, ja, okay, ich komme dann ein bisschen später und so, ist ja auch voll okay, weil sie dann noch irgendwas machen muss. Und dann feiert die halt übelst ab und trinkt und bleibt noch ewig lang und so. Und die ist eigentlich so eine Nachteule beim Lernen.
Oha. Okay, ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie dann halt tagsüber einfach lernt und dann irgendwie nappt und dann feiern geht.
Das wäre auch meine Strategie gewesen damals. Aber bei ihr ist irgendwie so, ja, da musste sie es machen, weil sie ja mitgehen wollte. Aber normalerweise ist die so eine, die so nachts lernt und so. Aber dann denke ich mir, boah, dann gehst du weg und feierst und trinkst und so. Und hast dann das die ganze Zeit im Hinterkopf. So, ich muss lernen, ich muss Abgaben haben und so, was eine furchtbare Zeit das war, mental.
Ja, das ist Prokrastinieren at its best. Ich meine, davon können wir ja auch in der Uni-Zeit ein Lied singen. Ich glaube, bei uns war es jetzt nicht so extrem, aber ich glaube, wir haben halt auch sau viel Netflix dann geguckt und haben uns doch gegenseitig doch auch mal so Fotos geschickt und so, anstatt zu lernen. Also man hat alles andere gemacht, anstatt zu lernen.
Das war so oft so. Ich glaube, Prokrastinieren fällt in so ein ganz normales Verhalten zum Teil, je nachdem, wie lange du das aufschiebst und warum du es halt vielleicht aufschiebst.
Man kennt ja auch in seinem Umfeld so Leute, die halt wirklich auf die letzte Sekunde warten, irgendwas zu machen, weil es dann halt am dringlichsten ist. Und ich muss ja auch schon sagen, ich bin ganz ehrlich, bei der Arbeit, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Präsentation machen muss und so, ja, schiebe ich das auch immer so ein bisschen auf, aber halt nicht so extrem. Also ich habe dann immer noch genug Puffer und weiß jetzt irgendwie, ja, heute ist der Tag, an dem ich mich drum kümmern sollte, weil ich dann irgendwie einen Tag drauf das nochmal abstimme und pipapo. Also trotzdem, ich sag mal, ich schiebe schon auf, aber noch clever. Aber ich habe jemanden in meinem Umfeld, der macht das wirklich in allerletzter Sekunde und da könnte ich ausrasten, weil ich da meistens auch noch mithelfen muss. Und ich möchte es halt lieber vorher erledigt haben und zum Beispiel, sagen wir es mal so, es gibt ein Wochenende und am Montag muss die Sache abgegeben werden. Dann würde ich es eigentlich schon entweder Freitagabend oder Samstagvormittag machen, damit ich dann den Rest des Wochenendes chillen kann. Und diese Person wartet dann bis Sonntagabend, so spät abends auch noch, um diese Scheißaufgabe dann super gestresst zu machen. Und es stresst mich dann auch, weil ich hasse das.
Ja, natürlich, voll. Du bist gar nicht emotional bei dem Thema oder so.
Nö, gar nicht.
Aber warum glaubst du, dass Leute das so krass aufschieben? Also, was gibt's da für Gründe? Manchmal kann man es überhaupt nicht nachvollziehen. Das klingt doch so einfach. Fang doch einfach früher an, Punkt.
Keine Ahnung. Ich glaube auch eher, dass sie so ein bisschen, also A, der Druck, überhaupt was zu machen. Also, dass sie halt performen müssen, dass sie etwas liefern müssen. Und dann gleichzeitig natürlich auch die Angst, das zu verkacken. Wo ich mir aber denke, ja, ich verkack's ja eher, wenn ich das mit gar keiner Pufferzeit mache und einfach wirklich definitiv schnell über die Bühne kriegen muss, als wenn ich mir dafür Zeit nehme.
Ja, was voll. Denkst du? Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ne? Also so, wenn man so denkt, natürlich, du willst es doch gut machen, dann fang doch ein bisschen vorher an, anstatt dann gestresst und dann es halbherzig zu machen und nicht gut. Und genau das Verhalten haben wir uns mal angeschaut für heute, für die heutige Folge. Es gibt dafür nämlich zwei verschiedene Namen, nämlich Selbstsabotage oder Self-Handicapping. Und wir haben mal geguckt, was für Formen gibt es davon? Also wie äußert sich das? Wie kann man es verhindern? Und woher kommt es überhaupt? Mhm. Weil ja viele wirklich sagen, ja, mach doch einfach vorher. Aber für diese Menschen ist das zum Teil halt einfach nicht möglich.
Und da haben wir natürlich wie immer eine Definition noch mitgebracht. Das lassen wir uns ja nie nehmen. Und wie Vanni schon gesagt hat, also wir betiteln es jetzt eigentlich überwiegend auch als Selbstsabotage. Ich meine, wir hatten jetzt schon Begriffe Prokrastination, Aufschieben, aber das wird halt alles von diesem Begriff einfach gebündelt. Und Selbstsabotage ist ein zerstörerisches Verhalten, bei dem Menschen sich selbst zum Scheitern bringen und eigenen Zielen entgegenwirken, bewusst oder auch unbewusst. Und es handelt sich um ein erlerntes Verhalten, das eben ein echtes Hindernis für persönliches Wachstum und auch Erfolge darstellt und führt langfristig zu Frustration und Unzufriedenheit. Was aber hier an der Stelle ganz wichtig ist, Selbstsabotage ist keine psychische Erkrankung, aber sie kann natürlich Symptom von einer psychischen Erkrankung sein, wie jetzt auch zum Beispiel eine Angststörung oder auch Symptom eines Traumas oder tatsächlich auch bei narzisstischen Zügen. Da haben wir ja letzte Woche eine coole Folge zu Toxitivität und zum Teil Narzissten gehabt. Aber die Narzissten-Folge per se steht auch noch aus, gell, Vanni?
Oh ja, die würde ich, da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber heißt es Toxizität oder Toxitivität?
Ja, das wäre jetzt echt mal, warte mal.
Ich weiß es nicht.
Toxitivität. Natürlich heißt es, nee, es heißt Toxizität. Haben wir heute wieder was dazugelernt. Aber ich finde, Toxizität hört sich irgendwie an wie so eine Krankheit.
Ja, aber ich glaube, ich habe nämlich noch nie Toxitivität gehört vorher.
Ich habe einfach meine eigenen Wörter draus gemacht.
Wirklich, das ist das Beste. Aber wir haben ja schon oft auch so Themen, die halt jetzt nicht unbedingt immer mentale Krankheiten irgendwie beinhalten und so Hardcore sind, sage ich mal, aber es ist ja auch trotzdem eine mentale Belastung, die daraus resultieren kann und deswegen haben wir eben genau gedacht, dass wir uns das einfach mal anschauen, weil es jeden so ein bisschen betrifft und manche vielleicht wirklich mehr oder weniger und auch mehr oder weniger hinderlich tatsächlich sind im Leben und es gibt ja auch so bestimmte Ursachen und Auslöser dafür, die dazu führen können, weil ich muss sagen, als wir das Thema rausgesucht haben, habe ich erstmal so gedacht, ich weiß absolut gar nicht.
Ja.
Was sind denn überhaupt Auslöser, warum und so weiter?
Ja, ich finde, wie du auch sagst, es ist halt immer recht schwer, weil da haben wir ja vorhin schon drüber so gewitzelt auf Podcast, dass wir das zum Glück auch nicht haben. Also ich glaube, wir haben mittlerweile so eine imaginäre Checkliste bei Podcast-Folgen, wo man so sagt, ja, okay, da sehe ich mich wieder oder okay, das Thema, da bin ich zum Glück raus. Wir recherchieren es jetzt erstmal nur und holen uns da irgendwie auch vielleicht auch Erfahrungswerte von anderen mit rein. Aber was ich zum Beispiel auch sehr merke, ich meine, du hast jetzt selbst die Freundin und ich habe auch einige in meinem Umfeld, die eigentlich so sind. Ich finde, je nachdem, was für eine Beziehung du zu dieser Person hast, kann es dich halt auch noch betreffen. Also weißt du, dass es halt auch noch weitere Kreise zieht, dass es nicht nur die Person selbst sabotiert, sondern auch alles andere. Und deswegen finde ich das auch schon sehr interessant. Und zu einer Ursache gehört zum Beispiel auch starke Selbstzweifel oder geringes Selbstvertrauen. Also darüber hatten wir vorhin ja ganz kurz geredet, dass ich ja so vermutet habe, es könnte auch an so einer Versagensangst auch so ein bisschen liegen. Mhm. Und ich finde, das ist ja auch so darin begründet, dass du nicht so das Selbstvertrauen hast, oder?
Ja, definitiv. Also da ist später nochmal ein Punkt, wo wir da ein bisschen näher drauf eingehen, dass es halt oft damit zusammenhängt, dass man denkt, ich mache das eigentlich gar nicht, weil ich nicht gut genug bin.
Ja.
Oder weil ich eh scheitert werde. Und es ist ja eine Einstellung von einem geringen Selbstwert.
Ja, muss da auch, ich weiß, ich muss immer an irgendwelche Memes denken. Und nein, ich scroll nicht den ganzen Tag auf Social Media rum. Aber es gibt auch irgendwie so ein Meme, da ist dann so einer, der guckt dann so richtig ahnungslos in die Kamera. Ich weiß auch gar nicht, ob das sogar so ein lustiger Hund ist. Und dann steht da einfach so drüber, wenn meine Kollegen merken würden, dass ich all das, was ich eigentlich mache, gar nicht wirklich kann oder so. Also im Berufskontext, so ja, dass man sich die ganze Zeit durchmogelt und sich irgendwann so denkt so, ach du Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Jeder denkt, ich bin kompetent, aber eigentlich fühle ich mich damit gerade gar nicht wohl.
Ja, aber das ist ja das eine, ob du denkst, ja, ich komme damit durch, geil, und ich mache weiter. Oder ob du einfach nicht mal anfängst, weil ich glaube, die Leute, die das Verhalten ja haben, die kommen gar nicht zu dem Punkt.
Ja,
das weil stimmt. Du ja so Angst hast, irgendwas anzufangen, dass du es gleich lässt oder du machst es eh scheiße. Aber da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Beispiele später, dass es ein bisschen klarer wird.
Dann, was ja mit starkem Selbstzweifel und geringem Selbstvertrauen einhergeht, ich meine, ich habe es ja auch schon zum Teil gesagt, tatsächlich auch Unsicherheit und Ängste, Angst vor Ablehnung, Angst vor Versagen, also auch wirklich einfach die Angst per se. Also so wie wir auch gewisse Ängste haben, kann das da sich halt auch sehr, sehr deutlich ausdrücken. Dann auch ein negatives Selbstbild und negative Glaubenssätze. Also auch wieder dieses, ich bin nicht gut genug, ich kann nichts. Oder auch überhöhte Ansprüche und Perfektionismus. Und ich finde vor allem auch der letzte Punkt mit diesem Perfektionismus kann dich halt, ich meine, dazu haben wir auch eine Folge gemacht, kann dich sehr, sehr, sehr stark einbremsen, weil du ja dann permanent denkst, du erreichst diesen Standard nicht, den du dir selbst setzt.
Ja, ja.
Und diese ganzen Ursachen haben tatsächlich oft ihren Ursprung in negativen Kindheitserfahrungen und eben in dieser Überzeugung, einfach nicht gut genug zu sein.
Und da gibt es ja auch viele so Erscheinungsformen im Sinne von, wie prägt sich das denn so aus im alltäglichen Leben quasi? Wir haben ja schon oft gesagt, Prokrastination. Ich muss auch sagen, das Uni-Wort Nummer 1 einfach gewesen. Ja, also bei der Uni war es halt immer so, dass du, egal was du gemacht hast, du hast ja ständig gedacht, ich könnte jetzt lernen, ich könnte jetzt was für die Uni machen. Selbst wenn du gerade wirklich nur eine Pause gemacht hast, dachtest du, die Pause ist irgendwie viel zu lang. Und es war ja nicht nur reines Prokrastinieren, also es geht ja wirklich um dieses, jetzt bei Selbstsabotage, um dieses exzessive Prokrastinieren, dass man wirklich das super schlecht noch hinbekommt, kaum lernt und so weiter, weil es einen per se erstmal so scheint, als würde es einen gar nicht so jucken, ob man jetzt schlecht ist oder gut ist. Ja. Und man schenkt sich erstmal nicht an. Dann bückt man sich auch zum Teil viel zu viele Aufgaben auf. Und das ist ja auch so ein Phänomen. Man hat irgendwie einen freien Tag und denkt, ich mache alles auf einmal. Und dann schaffst du halt nichts, was ja dich komplett demotiviert.
Ja.
Wie unrealistisch ist das eigentlich? Ich mache das selber zum Teil. So Sachen, dass ich denke, ich habe einen freien Tag.
Ja.
Ich habe dann in dieser iPhone-Notiz-App 10.000 To-Dos. Und danach denke ich mir so, du hast zwei geschafft. Hä? Also so ist voll demotivierend, ne? Also sei mal ein bisschen realistisch mit deinen Zielen. Also ist jetzt eine Ansage an mich selber.
Ja, aber ich glaube, das ist auch menschlich. Weil ich weiß auch noch, an irgendeinem Wochenende, wo ich dir dann so geschrieben habe, boah, Wanni, ich will das und das und das alles machen. Und dann irgendwie so, ja, okay, Wanni, ich habe irgendwie gar nichts davon geschafft.
Ja, stimmt.
Weil man so alle anderen Sachen gemacht hat. Und du so, ja, aber das ist auch okay.
Ja.
Dachte ich mir so, ja, stimmt, das ist auch okay. Ja.
Ist auch so. Und manchmal ist so ein kleiner Lifehack, dass man sich so ein paar kleine Sachen auch aufschreibt, zum Beispiel Wäsche waschen oder Spülmaschine ausräumen. Weil das macht man meistens einfach eh schon.
Ja.
Aber man hat so ein besseres Gefühl, wenn man davon irgendwas abhaken kann, manchmal. Dann, was so ein extremes Verhalten ist, ist natürlich selbstschädigendes Verhalten. Also, wenn man wirklich in so Sachen geht, wie komplett sich ungesund zu ernähren oder auch in so Suchtverhalten. Das sind natürlich extreme Selbstsabotage, zum Beispiel Thema Alkohol oder Trinken. Also wenn man da wirklich komplett übertreibt und wir sagen, du hast irgendwie morgen 15 Uhr Klausur, gehst am einen Tag vorher saufen. Also heißt auch nicht, dass jeder...
Ich glaube, es machen viele, aber ja.
Ja, wollte ich gerade sagen, genau. Heißt nicht, dass jeder, der das macht, jetzt in einer Selbstsabotage-Beziehung mit sich selber ist, aber ist halt irgendwie so ein bisschen, warum? Also
ja.
Dann kann man natürlich jegliche Art von Beziehungen sabotieren. Das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, was du vorhin gesagt hast, dass es natürlich nicht nur Auswirkungen hat auf sich selber, sondern man auch dieses, ich bin nicht gut genug, so ein bisschen ausleben kann in jeglichen Beziehungen. Mhm. Zu Freunden, zu Family, zu Dating, zu Partner, wie auch immer. Dass man dann halt selber denkt, weil wenn du denkst, bin ich gut genug, dann fuckst du den anderen vielleicht ab, um ihn abzuwehren, so quasi. Und derjenige denkt sich, ja gut, dann bin ich halt weg, was soll ich mit dir? Und dann wird es für dich bestätigt, so, ja, ich bin ja nicht gut genug, deswegen ist die Person weg. Obwohl du vielleicht gar nicht raffst, dass du sie selber weggestoßen hast mit deinem Verhalten, genau. Und wir sehen ja, dass es halt überall vorkommen kann, also sei es Beruf, irgendwie Dating, Studium, Schule, Beziehung, einfach komplett im Alltag, kann sich das einfach zeigen und ja, in dem Sinne in diesen Verhaltensweisen halt äußern.
Ja, vor allem, ich finde auch, dass ja vielleicht auch viele Menschen, die sich selbst sabotieren, tatsächlich nach außen hin, wie du sagst, auch eher so wirken, als wären sie faul, hätten keinen Bock, keine Ambitionen, was ja per se nicht der Fall ist, weil es innen drin bei den Menschen ganz anders aussieht und wir natürlich Fleiß und Passion und Engagement mit Leistung so ein bisschen verbinden, also vor allem jetzt so im Beruflichen. Und tatsächlich, finde ich, sind die Leute dann so ein bisschen in ihrem eigenen Gefängnis. Also, weil einerseits wollen sie ja vielleicht was machen, aber irgendwie können sie nicht, weil sie sich dauerhaft selbst sabotieren.
Das ist komplett nicht nachvollziehbar. Für mich zum Beispiel, weil ich nicht so bin. Aber wie du gesagt hast, ist ja ganz wichtig zu schauen, warum macht man das? Weil diese Auswirkungen können ja wirklich gravierend sein.
Mhm. Und wir haben da auch mal noch ein konkretes Beispiel mitgebracht. Und zwar so ein bisschen jetzt natürlich auf den normalen Alltag irgendwie bezogen. Und zwar, wer sich nicht anstrengt und scheitert, kann das natürlich auf äußere Umstände schieben, ne, dass es nicht geklappt hat. Aber wer sich anstrengt und trotzdem scheitert, muss die Ursache bei sich selbst suchen. Und das tut natürlich weh. Und daher schützen wir uns einfach mit unserem eigenen Selbstwert dazu. Und ich muss sagen, ich habe direkt auch wieder an die Uni denken müssen, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, und ich meine, ich bin ja zum Glück nicht der Mensch, der dann Aufschieberitis hat, aber diese Statistikklausur im BW-Studium, ich habe das Gefühl, ich meine, wir alle waren noch dann auch letztendlich irgendwann im Drittversuch, obwohl wir die ganze Zeit so gelernt haben, ohne Scheiß. Und selbst dann hat man es knapp bestanden, wo ich mir so denke, hä, man hat sau viel gemacht. Und ich hatte irgendwie im Studium voll oft das Gefühl, wenn ich sehr viel Lernenergie investiert habe, habe ich eine schlechtere Note bekommen, als wenn ich weniger für eine Klausur gemacht habe. Bei den Klausuren, wo ich fast nichts gelernt habe, habe ich immer eine 1 bekommen. Und dann denke ich mir so, wie zur Hölle. Also weißt du, selbst ich lache dann so drüber. Ich habe ja nicht diesen Hang zur Aufschieberitis.
Ja, aber ich kenne auch nur dich, bei der das so war. Also ich habe mich zum Beispiel angestrengt und es zum Teil dann trotzdem auf äußere Umstände geschoben. Also so gesagt, ja okay, das war einfach die Klausur, der Prof ist halt einfach voll der Arsch.
Der war auch so.
Ja. Ja, bei dem waren wir uns, glaube ich, alle einig. Aber normalerweise habe ich schon mich angestrengt und dann, klar, kannst du dann sagen, es war irgendwie der Prof oder die Klausur, aber im Endeffekt kannst du auch einfach sagen, ich kann es vielleicht auch nicht und es ist einfach nicht mein Favorite-Fach, weil Statistik einfach null interessant ist, meiner Meinung nach. Und dann liegt es halt an mir, aber ich will es einfach bestehen und Ende. Anstatt sich halt gar nicht irgendwie zu bemühen, ne? Und dann kann man ja immer noch sagen, ja gut, ich habe eh nichts gemacht, weil es hätte eh nicht klappen können, weil der Prof ist ja scheiße und will eh uns eins reinwürgen, also liegt es ja gar nicht erst an mir.
Ja.
So nach dem Motto.
Ja, und dieses Verhalten lässt sich tatsächlich auch auf sämtliche Leistungssituationen übertragen. Also sei es jetzt der Start in einem neuen Job, in einer Ausbildung oder der Druck, sich im Praktikum zu beweisen oder auch eben die Vorbereitung auf eine entscheidende Prüfung im Studium. In Momenten, in denen unser Kompetenzgefühl auf dem Spiel steht, neigen wir mitunter zu Selbstsabotage. Und das kann sich natürlich auch auf vielfältige Weisen äußern. Zum Beispiel, indem man sich eben erst kurz vor der Prüfung mit dem Lernstoff beschäftigt, ein wichtiges Meeting unvorbereitet betritt, eine Präsentation auf den letzten Drücker erstellt oder eben auch eine neue Aufgabe annimmt, sich aber von Anfang an einredet, dass man ihr auch gar nicht gewachsen ist.
Ja, genau. Und der Psychologe Malte Schwinger geht davon aus, dass rund 10-20% der Menschen zu diesem sogenannten Self-Handicapping neigen. Und bei Personen mit Angststörung oder Depressionen tritt dieses Verhalten sogar noch häufiger auf.
Krass. Das ist gar nicht so viel. Also,
nee, weil
Ja, also 20% sind jetzt nicht super wenig, aber ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass es mehr Menschen betrifft.
Ich glaube halt nicht in dem extremen Maße. Ja. Weil dass du mal prokrastinierst, ist kein Selbstsabotageverhalten, ne?
Ja.
Das ist ja normal. Also, das, oder dass man Verlustangst hat oder Angst hat zu versagen, meine ich. Das ist ja ganz normal.
Ja.
Aber
ja, hast recht.
Wenn es immer in diesen wiederkehrenden Kreisläufen passiert und du dich halt gar nicht anstrengst und es nicht mal versuchst, dann wird es halt irgendwie schwierig, weil die Konsequenzen sind eben dann gravierend, wie wir schon gesagt haben. Denn Selbstsabotage kann zwar kurzfristig das Selbstwertgefühl schützen, indem du eben sagst, ach, das war das nicht meine Schuld, sondern die vom Prof oder irgendwelche äußeren Umstände. Doch auf lange Sicht bewirkt das Gegenteil. Denn beim nächsten Job oder der nächsten Prüfung steht man erneut vor dem gleichen Problem, erklärt Schwinger. Das Ergebnis sind neue Ausreden, weniger Erfolgserlebnisse und schwindelndes Selbstvertrauen, was wiederum die Selbstsabotage dann verstärkt. Und gerade bei jungen Menschen führt dieses Muster häufig dazu, dass sie ihren gewählten Berufsweg früher oder später aufgeben, so Schwinger. Und da ist halt wieder genau dieser Teufelskreislauf, weil du ja immer wieder denkst, ja, okay, ich bin eh nicht gut genug, ne, und dann brichst du das ab und so weiter.
Ja, und wie du auch sagst, das ist vor allem dieses, sich das von vornherein schon schlecht reden und aber auch so ein bisschen an den äußeren Umständen auch festmachen. Das ist ja dann viel leichter, durchs Leben zu gehen und zu sagen, ich bin gescheitert, weil die und die Voraussetzung war ja eh schon so gegeben. Also hätte es erst gar nicht anfangen müssen.
Ja.
Und dann machst du das immer wieder und wunderst dich aber, warum es nicht einfach mal klappt.
Und ich glaube, irgendwann kannst du das auch gar nicht so lange weitermachen, oder? Weil sonst machst du ja vielleicht nichts so richtig.
Ich glaube, wenn du tatsächlich allein bist und kein Umfeld hast, also weder Freunde, Großfamilie, eigene Familie, Partner, glaube ich, fällt es weniger auf. Also wenn du keinen hast, der dir irgendwie in den Arsch treten würde, ja, um das stimmt. Beste für dich zu wollen, kannst du dich, glaube ich, schon sehr schnell dann in eine Isolation, weiß ich nicht, einfinden und ja, lebst halt dein Leben als Trauerkloß.
Ja.
Und ich glaube halt bei dem anderen Fakt, wenn du halt jemanden hast, der dir dann in den Hintern tritt, das birgt natürlich auch viele Konflikte, aber ich glaube, dass so Menschen dann manchmal das Glück haben, so ein bisschen mitgetragen zu werden.
Ja, oder dass es dir halt jemand auch aufzeigt.
Ja.
Becky fühlt sich sehr angesprochen heute bei dem Thema. Aber auch Studien zeigen, dass chronische Selbstsabotage Leistung und Motivation beeinträchtigt. Man weiß nie, was man wirklich erreichen könnte, weil man es nie richtig versucht hat, so Schwinger. Und dieser Satz finde ich halt genau passend, weil genau, du weißt ja nicht, was du sein könntest, weil du Angst hattest, richtig zu versuchen.
Ja.
Und es könnte ja gut werden, aber deine Angst, dein Selbstwert und so weiter hindert dich daran. Und er ist überzeugt, viele würden ihre Ziele schaffen, wenn sie sich ernsthaft bemühten. Selbst beim Misserfolg lohnt es sich, Selbstsabotage zu vermeiden. Denn so kann man rechtzeitig erkennen, ob ein Studium oder eine Ausbildung wirklich passt.
Ja, weil wie du sagst, auch das Scheitern ist auch mal menschlich. Und natürlich musst du halt auch mal gucken, liegt es jetzt wirklich permanent an dir oder sind es auch wirklich jetzt mal äußere Umstände? Ist es jetzt wirklich der Job oder die Ausbildung, wo man merkt, okay, man hat gar nicht diese Stärken, man hat gar nicht so das Interesse dafür und müsste eigentlich was anderes machen. Aber ich finde, es ist unfassbar schwer, vor allem auch als junger Mensch, wo du eh schon keine Ahnung hast, was du werden willst. Also klar, es gibt ja die Leute, die schon frühzeitig wissen, ich will Arzt werden, Polizist oder was weiß ich, also wirklich schon so in Lebenstraum an, weiß ich nicht, Karriereweg haben. Aber es gibt ja mittlerweile unfassbar viele Möglichkeiten. Und dann finde ich, ist es auch vollkommen legitim, mal zu sagen, okay, das, was ich gerade mache, passt gerade auch nicht. Aber wenn es halt gefühlt permanent immer wieder so ist, dann würde es halt hinterfragen.
Genau, dann ist halt wirklich sehr schwierig, weil du dann, wie auch gesagt, so gar nicht wissen kannst, mag ich es nicht, weil ich es nicht kann?
Ja.
Oder gefällt es mir wirklich einfach so nicht oder sabotiere ich mich halt selber, aber wäre eigentlich ganz gut da drin. Also das ist dann irgendwie schwierig, deine echten Beweggründe herauszufinden, glaube ich.
Ja, ich finde es auch sau schwierig. Und hinter selbstsabotierendem Verhalten stecken oft komplexe psychologische Mechanismen. Und wir hatten ja schon gesagt, das ist ein Teufelskreis und tatsächlich ist es auch ein Teufelskreis aus erwartetem Versagen und auch tatsächlichem Scheitern. Und wir haben das ja, glaube ich, auch schon so oft in irgendeiner Folge gesagt. Hätten wir jetzt zum Beispiel in unserer Therapie diese Expos gemacht und bei jeder Expo eigentlich gescheitert, ja, dann erleben wir ja auch permanent kein Erfolgserlebnis und trauen uns das ja noch weniger zu. Und in den Expos haben wir natürlich auch gelernt zu merken, in der Situation, wo wir theoretisch irrationale Ängste hatten, ja, kommt kein Scheitern auf. Also in diesen Expos, die wir dann gemacht haben, hatten wir Erfolgserlebnisse, haben gesehen, okay, hier drohen keine Konsequenzen, ich kann an mich glauben, ich schaffe das.
Ja,
und
ja.
Damit überwindest du das. Aber wenn du ja tatsächlich immer wieder Angst vorm Versagen hast und dann in Situationen, die tatsächlich auch kommen werden, scheiterst, dann lebst du ja nur aus diesen Erfahrungen und hast ja dann noch mehr Angst.
Ja, genau. Und daraus resultiert das, glaube ich, dass du dir ja selber gar nicht so das Selbstvertrauen geben kannst. Ich probiere es und wenn ich scheitere, ist es okay. Oder ich probiere es und es kann ja super werden.
Ja.
Es kann ja gut werden. Jetzt sei es irgendwie Job oder Studium oder auch eine Beziehung oder sowas. Also wenn ich von vornherein halt mit meinen Mustern da reingehe, ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Wenn ich eh schon von vornherein denke, wird eh nichts.
Ja.
Das ist ja die falsche Einstellung.
Wir sagen ja auch immer dieses Self-Fulfilling Prophecy. Also wenn ich ja negativ denke, dann wird es halt meistens auch negativ. Also soll natürlich jetzt irgendwie nichts mit Schicksalbeschwörung oder so zu tun haben. Aber klar, also wenn ich halt permanent von der Negativität ausgehe, dann wird es halt leider oft auch so eintreten.
Nee, ist ja oft so. Also
ja.
Und ist ja das klar, dass man so sagt, ja, logisch, ist ja auch logisch. Aber wie viele machen das unterbewusst dann doch? Dass sie dann eben denken, boah, nee, oh, die Person ist nichts, weil, und dann ist es aber, oder der Job oder sowas. Und natürlich gehst du dann da rein und dann wird dir das bestätigt, 100%. Wenn du weißt, der ist scheiße oder, oh, ich habe die eine Sache gehört und dann hängst du dich darauf auf und so. Und bist dann wieder weg, weil du aber vielleicht wirklich innerlich Angst hast, dass du abgelehnt wirst oder dass du den Job nicht gut machst und so weiter und so weiter. Also sehr interessantes Thema, was da in einem abgehen kann irgendwie.
Oder dasselbe auch einfach nur Treffen mit Freunden oder, weiß ich nicht, Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern. Ich kenne da jemanden, der hat dann so Semi-Bock auf bestimmte Leute und geht dann tatsächlich schon auch mit dieser Einstellung rein, oh nee, ich habe gar keine Lust, die zu sehen. Und das wird dann voll ätzend und nervig. Und die Person hat dann tatsächlich auch gar keinen Spaß auf den Feiern. Und ich denke mir so, ist doch scheißegal, es sind so viele andere Leute da, wir sind da, wir machen eine richtig geile Zeit draus und ich habe dann den größten Spaß. Also wenn du dir halt was madig redest, dann brauchst du dich nicht wundern, dass es auf einmal nicht, surprise, mega geil wird, weil halt die Grundeinstellung schon scheiße ist.
Ja, genau.
Dann gibt es natürlich auch noch unbewusste Überlebensmechanismen, die versuchen, eine Art von Sicherheit herzustellen bei den Leuten, die Selbstsabotage, sage ich mal, betreiben, natürlich auch unterbewusst oder bewusst. Ich würde es ein bisschen damit vergleichen, auch mit unseren Vermeidungstaktiken, die wir früher bei unseren Problemchen angewendet haben, um zu sagen, okay, ich kann mich in dieser Situation vermeintlich wohlfühlen, wenn ich das, das und das anwende, aber tatsächlich habe ich dann trotzdem vermieden.
Ja, genau. Und klar kennen wir das jetzt so aus Expos oder so oder aus Angstzuständen, dass man sagt, ich fahre jetzt, in unserem Fall jetzt, ich fahre jetzt keinen Zug oder ich gehe nicht da und dahin, weil ich mich in meiner Komfortzone befinde, weil ich weiß, ich bin da sicher. Und ich denke auch bei so Selbstsabotage ist es dann das Gleiche so, ich mache den Step gar nicht out of meiner Komfortzone, weil ich ja dann versagen kann. Also ich kann ja wirklich scheitern und diese Riesenangst lässt mich einfach nur in meinem Kreis bleiben. Und ich gehe dann gar nicht da raus, weil ich diese große Angst habe und denke mir dann aber irgendwelche Ausreden aus oder was weiß ich.
Ja.
Also ich glaube wirklich, dass es nicht lange gut gehen kann. Und in der Regel hat ja jeder irgendwie einen Teil von Family, Freund, zumindest ein, zwei Personen. Ne? Ist ja jetzt eigentlich nie so, dass man komplett alleine ist. Also ist ja schon, glaube ich, sehr selten, hoffentlich.
Ja. Und ein Punkt, den ich tatsächlich auch nochmal nachrecherchieren wollte, war, also ich hatte in irgendeinem Artikel diese Aussage gelesen, dass auch Vermeidung von Freude aufgrund negativer Assoziationen aus der Vergangenheit so ein psychologischer Mechanismus ist. Und dann dachte ich mir erstmal so, hä, was ist denn mit Vermeidung von Freude gemeint? Also,
ja.
Ich meine, ja, der Satz hört sich super an, aber ich dachte, okay, was wird damit gemeint? Also, was wollte der Autor uns damit sagen? So ein bisschen schulisch dran erinnert. Und es gibt tatsächlich ein Phänomen, das dieses Verhalten betitelt. Das nennt man Angst vor dem Glück oder Chirophobia. Das beschreibt eine Form der Selbstsabotage, bei der Menschen positive Erfahrungen oder Erfolge unbewusst vermeiden oder sabotieren. Und es basiert auch natürlich auf früheren negativen Erfahrungen. Und ich dachte mir so, hä, wieso zur Hölle möchte man denn positive Erfahrungen ja. oder Erfolge vermeiden? Also selbst dann habe ich es immer noch nicht gecheckt. Und ich habe quasi folgende Erklärung recherchiert. Also wenn positive Momente in der Vergangenheit von negativen Ereignissen gefolgt wurden, kann dies zu einer Verknüpfung von Freude mit Gefahr oder Schmerz führen. Wenn zum Beispiel auch Eltern unberechenbar waren und Freude plötzlich in Bestrafung umgeschlagen ist, kann das auch zu Misstrauen gegenüber positiven Gefühlen führen. Und auch in manchen Kulturen oder Familien wird Freude als egoistisch oder unangemessen betrachtet, was zu Schuldgefühlen führen kann. Also dient in so Fällen das Vermeiden von Freude auch als Schutzmechanismus, um dann quasi die potenzielle Enttäuschung oder Verluste, die danach kommen würden, zu vermeiden. Und ich meine, wir haben das, glaube ich, auch mal gesagt. Es gibt ja auch Leute, die überzeugt sind, dass auf Glück, also auf was Positives, immer was Schlechtes folgt. Also weißt du, so wenn, ich habe ja auch schon mal gesagt, irgendwann, ich glaube, während meiner Therapie doch, oh, ich hatte schon so lange keine Panikattacke mehr, irgendwann haut's doch rein. Also irgendwann
ich warte einfach jetzt so drauf.
Ja. Genau, aber das kann anscheinend eine so krasse Überzeugung sein, die halt so Leute auch hemmt.
Macht Sinn, so die Erklärung, ne, auch aufgrund von deiner Erziehung und so weiter. Aber es ist schon krass, wenn man so Muster hat und denkt, oh, ich bin gerade zu happy.
Ja.
Ich muss ein bisschen runterfahren, weil darf ich nicht und so. Das ist schon hart. Also, dass du nicht mal aus den positiven Sachen was ziehen kannst und dementsprechend ja dich gar nicht da reinbegeben willst.
Ja.
Und vielleicht denkst, oh, ich gehe in die Beziehung, ich bin da super glücklich, so, ich darf das halt nicht. So
nach genau, weil daraufhin ja dann nochmal die Katastrophe in der Ecke auf dich wartet.
Ja.
Also fand ich auch richtig krass. Und im Alltag sieht es halt so aus, dass so Menschen eben bewusst oder auch unterbewusst die eigenen Leistungen und Erfolge schlecht reden oder halt sehr klein halten. Sie sind unfähig, Lob oder auch Anerkennung anzunehmen. Also auch wenn sie zum Beispiel Komplimente bekommen würden, würden sie das halt einfach abschlagen und sagen, nee, ach Quatsch, was sagst du? Und sie haben tatsächlich auch sehr große Angst davor, neue und potenziell positive Erfahrungen zu machen. Also, keine Ahnung, angenommen jetzt zum Beispiel diese Thailand-Reise, die ich gemacht habe. Natürlich hatte ich da ja auch so ein bisschen Angst, weil komplett neuer Kontinent, erste Fernreise, langer Flug. Aber ich wusste, oh mein Gott, mich wird so unfassbar viel Glück vor Ort erwarten. Ja, und ich werde so beseelt nach Hause reisen. Und so Menschen würden das halt niemals machen.
Ja, aber selbst wenn du da eine Scheißerfahrung gemacht hättest, weil da auch Leute Scheißerfahrungen machen.
Ja.
Es sollte ja nicht danach die Einstellung sein von wegen, ich mache das jetzt nicht mehr oder ich reise gar nicht mehr, weil mir das ja immer passieren kann. Also diese eine Sache an sowas Negativem aufhängen. Obwohl das ja leider oft der Fall ist. Also wenn du jetzt irgendwo in der Stadt warst und die findest du halt scheiße, dann denkst du natürlich nicht so, oh, ich gehe da nochmal hin.
Ja.
Oder wenn dir irgendwer anderes sagt, ja, ich fand's da aber cool und so. Also ja, ist immer so schwierig. Ich glaube, bei solchen Sachen sollte man auf jeden Fall eine zweite Chance geben. Je nachdem. Aber bei manchen, klar, kannst du auch einfach sagen, nee, brauche ich nicht nochmal. Ja. Ist mir so egal.
Aber ich würde jetzt zum Beispiel auch noch mal nach London, obwohl mir mein Handy jetzt beim zweiten Mal geklaut wurde. So, also weißt du, ich würde jetzt nicht sagen, oh Mann, das liegt jetzt an der Stadt, oh mein Gott, was für ein Scheiß. Aber trotzdem, was heißt lustig und auch nicht lustig war, wenn du ja wieder in Deutschland eingereist bist, musst du ja auch zur Passkontrolle, weil ja England nicht mehr in der EU ist. Und da stehst du ja dann auch in einer langen Schlange. Und dann waren meine Schwester und ich gerade so parallel bei so einer Teenager-Gruppe. Und dann sagt einfach einer so richtig laut, ey Leute, geil, wir haben es geschafft. Das erste Mal London und von uns wurde nichts geklaut. Jeder hat sein Handy noch. Und ich dachte mir so, okay, fliegt lieber noch mal ein zweites Mal hin. Und wenn ihr dann noch mal alles habt und zurückkommt, reden wir noch mal.
Ich wusste gar nicht, dass das in London so kritisch ist, angeblich. Also
boah, doch, auch hart. Also es gibt ja auch vor allem diese, also es ist richtig krass, weil ich meine, wir sind ja heute alle mit einem Handy unterwegs, ja, auch ob es Navi ist, ob wir jetzt telefonieren, FaceTime, Nachrichten schreiben und dann, du hast es ja permanent dann so in der Hand, theoretisch. Ja. Und es gibt wirklich jetzt so diese Diebe, die Fahrraddiebe, vor allem auch in London, die fahren mit dem Fahrrad an dir vorbei, schnappen sich das Handy und sind weg. Oder auch in der U-Bahn. Wenn du in der Underground stehst, an der Tür und die Tür gerade zugeht, es schnappt sich einer dein Handy, die Tür geht zu und die Underground fährt. Und dann ist das Handy weg. Also schon hart.
Kacke. Glaubst du, es bringt dann was, wenn man sich so eine Schnur umhängt ans Handy?
Ja, ich hatte sogar eine Handykette dabei.
Oder Kette, ja.
Hätte ich definitiv nutzen sollen, aber mein Fehler war ja, ich hatte es ja eigentlich permanent in der Brusttasche und habe es aber einmal in meine Jackentasche gemacht, was einfach dumm war. Und in der Brusttasche klaut es dir ja auch keiner, weil ich hatte ja auch permanent dann die Hand so dran und habe das auch festgehalten. Meine Kamera wurde mir ja auch nicht geklaut, die hat mir ja auch die ganze Zeit um den Hals gehangen. Und ich glaube, eine Handykette, die hätte auch keiner gekriegt.
Ja, das ist schon krass. Aber wie du sagst, man sollte jetzt nicht sagen, ich gehe da nicht nochmal hin. Und manche Leute sind auch selber, glaube ich, so ein bisschen unvorsichtig oder wirklich, wo du sagst, ja, okay, Portemonnaie hinten in der Hosentasche, weiß ich jetzt nicht.
Ja,
dann ist ein bisschen selbst schuld vielleicht, ne? Also so, ja. Nee, ich glaube, bei Frauen ist es auch sehr ungewöhnlich.
Ja, aber ich glaube, Männer können da auch echt abgezogen werden, weil die haben ja auch immer ihre Sachen in den Hosentaschen, Jackentaschen. Also ich empfehle auch immer Brustbeutel.
Also Leute, passt auf, wenn ihr im Ausland unterwegs seid.
Ja,
selbst in Deutschland, aber, ey. Also ich meine.
Aber ich muss schon sagen, also tatsächlich immer so diese Großstädte auch. Also in Madrid war ich ja auch mal mit einer Freundin und da wurde sie beklaut. Und bei mir haben sie zum Glück einfach nichts gefunden in dem Rucksack, aber wir haben nichts gemerkt. Und seit da war ich ja schon sensibilisiert, also auch mit so, ich trage keine Taschen mehr hinten, wenn ich einen Rucksack habe oder so und dann durch die Underground laufe, dann tue ich das echt nach vorne. Und tatsächlich hatten wir am Abreisetag auch eine Situation, wir sind ja montags abgereist und da war natürlich nicht so viel los wie am Wochenende. Und wir hatten einen Koffer, jeder von uns hatte einen Rucksack und dann hatten wir natürlich auch noch eine Brusttasche. Ich habe meinen Rucksack natürlich dann in der Underground, also wo wir dann überall rumgelaufen sind, abgesetzt und quasi auf den Koffer gestellt und die Sachen vor mich geschoben, weil ich sehe ja nicht, ob mir jemand dann hinten an den Rucksack geht.
Ja.
Und da war aber eine Situation, dass meine Schwester und ich halt umsteigen mussten. Und ich weiß ja nicht, ob das bei deinem Bruder und dir, wenn ihr zusammen irgendwo hinläuft, auch so ist. Also gefühlt bumpert man ab und zu immer so gegeneinander, weil man gefühlt immer super eng da rumläuft. Und dementsprechend habe ich auch nicht das Gefühl angenommen, jemand würde mich betatschen und was suchen, dass es ein Fremder ist, weil ich mir denke, meine Schwester ist gerade wieder an mich dran gekommen.
Ja, ja.
Und dann wollten wir uns auf eine Bank setzen und ich hatte halt rechts im Hintergrund gedacht, okay, das ist meine Schwester, dieser Schatten, und wollte mich setzen. Und dann ist aber ein Typ so sehr in meine Safe Space gekommen, wo ich direkt wusste, oh mein Gott, der will gerade schon wieder irgendwie gucken, ob er was klauen kann. Ich habe mich so erschreckt, weil ich dachte halt, es wäre aber sie. Habe mich erschreckt, weil es war einfach ein Typ, der hatte auch Hoodie auf, Kopfhörer, was weiß ich. Und ich hatte aber alles ja schon so klausicher dann vorbereitet, dass ich mir dachte, heute nicht, mein Freund, heute nicht. Und dann ist aber tatsächlich auch direkt so ein Security-Typ von der Underground-Station her und hat auch gesagt, is everything fine, habe ich alles, also ist noch alles da, okay, ich kann das alles da. Aber da denk ich mir auch einfach, ey, haltet die Augen offen.
Ja, ist wirklich so. Ich glaube, überall außer in Japan kannst du das machen.
Ja.
Also musst du das machen. Da kannst du wirklich easy rumlaufen.
So, hallo, hier ist mein Handy, hallo, hier ist mein Geldbeutel.
Wirklich, ist wirklich so. Wenn du dein Handy verlierst, die würden dir hinterher rennen und dir das bringen.
Ja, zur Zeit, dass ich auch mal nach Japan komme.
Yeah!
Ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgewandert, aber trotzdem finde ich das immer sehr erfrischend. Wir müssen ja trotzdem auch hinbekommen, auch die 45 Minuten diesmal zu crashen und ein bisschen zu überziehen.
Bisschen überziehen, wir haben noch ein paar Minuten.
Ja.
Läuft.
Aber wir waren tatsächlich ja auch gerade dabei, dass wir gesagt haben, ja, wenn man sich halt ständig was madig redet und Sachen auch nicht eine zweite Chance gibt, ist das halt auch so ein bisschen das Verhalten von und tatsächlich, ich meine, den Begriff kennt, glaube ich, fast jeder, das ist auch Pessimismus. Also ständige Erwartung, dass das Schlimmste irgendwie eintritt, auch in positiven Situationen. Und wir haben ja schon gesagt, man kann immer auch mal Versagensängste haben, aber entscheidend bei der Selbstsabotage ist, ob man denkt, dass wenn man einen Fehler macht, dass man dann auch weniger wert ist. Und
ja,
das denken, hoffe ich mal, die häufigsten nicht. Dass sie dann weniger wert sind, weil sie mal einen Fehler gemacht haben.
Genau, weil Fehler machen einfach komplett menschlich ist, wie wir schon gesagt haben. Aber klar, es ist so einfach, das zu sagen. Ich glaube, man muss halt dann überlegen, wo kommt es eigentlich her? Und wenn ihr euch hier bei der Folge so ein bisschen ertappt gefühlt habt und ihr davon betroffen seid, haben wir wie immer so ein paar Strategien oder auch Überwindungen und Tipps, die man beachten kann. Und zwar zum einen natürlich ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Also erkenne selber deine selbstsabotierenden Muster und ob du das eben machst. Und genau eben mit sowas wie heute wollen wir auch so ein bisschen dafür mehr Aufmerksamkeit schaffen. Dann zu schauen, hast du negative Glaubenssätze und die natürlich hinterfragen und auch ganz wichtig, umzuformulieren.
Mhm.
Also wenn wirklich so ein unterbewusster Glaubenssatz ist, ich bin es nicht wert, dann natürlich umformulieren in ich bin es wert. Also auch so Affirmationen schaffen, da kann man eigentlich ganz viel und auch easy tatsächlich mitarbeiten, finde ich, weil ich habe das selber mal gemacht. Und dann natürlich realistische Ziele setzen, wie am Anfang schon gesagt, und in kleinen Schritten vorgehen, weil es nichts bringt, wenn man halt einfach 10.000 To-Dos hat auf der Liste und die eh nicht abgearbeitet bekommt und sich danach halt noch schlechter fühlt als vorher. Also einfach mal realistisch bleiben, einfach auch mal kleine Sachen aufschreiben, kleine Erfolgserlebnisse, kann man auch schon feiern.
Das ja, und sollte man auch feiern. Muss gar nicht immer riesig sein.
Ja, genau. Dann ein Selbstmitgefühl entwickeln und auch positive Selbstgespräche führen. So ein bisschen das Gleiche wie Affirmation. Und man muss nicht immer mit sich selber reden. Das hört sich immer so ein bisschen creepy an. Wenn man dann so, kein Mensch, also zumindest mache ich das auch nicht, dass ich jetzt irgendwo sitze und sage, ich bin es wert, ich bin wundervoll und so weiter. Sondern eher so, dass man einfach sich unterbewusst das auch mal vorsagt. Man kann auch Meditationen dazu machen. Das haben wir ja voll oft als Tipp. Es gibt ja so selbstaufbauende Sachen, dass man einfach mal schauen kann, wie kann ich mein Selbstwert halt stärken und dann ein Gefühl auch dafür entwickeln, was für Glaubenssätze habe ich und so weiter. Und wenn man das natürlich aber alleine nicht schafft, was schon klar ist, dass das manchmal sehr schwierig ist, überhaupt selber auf die Idee zu kommen, was ist denn so ein Glaubenssatz von mir? Was sage ich mir selber? Aus welchen Mustern handle ich überhaupt? Weil das natürlich ein bisschen sehr angsteinflößend sein kann. Kann man sich natürlich professionelle Hilfe suchen, mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin reden und so weiter. Dazu haben wir auch mal eine Folge gemacht, wie ihr da vorgehen könnt, um euch da einen zu suchen.
Ja, vor allem, weil wir ja auch anfangs gesagt hatten, dass es per se keine psychische Erkrankung ist, aber ein Teil oder ein Symptom dessen sein könnte. Das heißt, es könnte ein Indiz dafür sein, dass man eine andere, also eine psychische Erkrankung hat, die natürlich jetzt, also kommt aufs Extrem drauf an, aber dann wäre das, glaube ich, schon ein guter Hinweis, so Sachen mal zu beleuchten und zu untersuchen.
Und ich fand es interessant, in einem Artikel, da waren nämlich folgende Fragen, die man sich stellen kann, die ganz hilfreich sind. Und zwar, ist das beängstigende Szenario wirklich so wahrscheinlich? Weil wir denken ja natürlich immer in Worst Case, beziehungsweise nicht wir, sondern, also ich mache das halt einfach, leider.
Ich will katastrophisieren, ja.
Genau. Könnte ja schlecht werden, anstatt zu denken, könnte auch geil werden. Also ich kriege das selber manchmal sehr, sehr schwierig weg. Aber so kann man sich eben einfach fragen, was ist denn so das Schlimmste, was eigentlich passieren kann? Und manchmal ist es ja auch einfach völlig banal und einfach auch gar nicht so schlimm.
Mhm.
Und dann, wie bin ich in ähnlichen Situationen bisher umgegangen? Und was kann ich besonders gut? Und das ist genau der Punkt, wo man eben den Selbstwert stärken kann. Auch mal zu sagen, ich bin daran halt nicht gut. Und auch wenn ich jetzt da einen Fehler gemacht habe, dass das vollkommen okay ist. Denn wir lernen ja auch aus den Fehlern. Und das bedeutet ja nicht, dass du ein schlechterer Mensch bist. Und jeder macht sie und niemand kann alles besonders super und toll. Also es gibt ja keinen Menschen, der dann so sagt, boah, ich kann einfach alles. Also
wobei, so ein Narzisst, der würde es wahrscheinlich sagen.
Ja, safe.
Aber es ist nicht würde so. Nicht stimmen. Ja.
Genau. Und man kann ja sich auf seine Stärken berufen, denn jeder hat ja irgendwo Stärken. Und man sich einfach da drauf fokussieren, um zu wissen, oh, ich kann das nicht, ist auch egal, dafür kann ich was anderes gut. Und wie gesagt, es kann halt alles super angsteinflößend sein, wenn man sich erstmal damit auseinandersetzt und ihr vielleicht jetzt auch so denkt nach der Folge so, boah, scheiße, ich mach das alles oder so. Aber es ist ja wirklich eine Art Selbstschutz, den man sich aufgebaut hat und so ein Safe Space. Und natürlich kann es erstmal Angst machen, irgendwie das aufzubrechen und daraus zu überlegen, boah, wie komme ich denn da raus und so weiter. Aber genau wie jetzt mit dem Podcast, mit Artikeln und so weiter, kann man sich da ganz gut informieren und dann mal schauen, was man da einfach für Schritte gehen kann, um ein leichteres Leben zu haben.
Und wir haben ja jetzt schon ein paar Mal auch gesagt, dass eben Selbstsabotage keine psychische Krankheit ist, aber sie steht tatsächlich in einem engen Zusammenhang mit der mentalen Gesundheit. Also sie kann, wie wir es anfangs auch schon gesagt haben, Symptome oder auch Ursachen von psychischen Problemen sein. Und die Überwindung von Selbstsabotage selbst kann daher auch ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der eigenen mentalen Gesundheit sein. Und wenn ich dann eben daran denke, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Mensch wären, der darunter leiden würde, wäre das ziemlich frustrierend, weil du ja auch ständig nicht vielleicht auch dein Potenzial entfalten könntest, was, ja, was eigentlich in dir drin steckt. Und ich finde, das ist es auf jeden Fall wert, ja, anzugehen und daran zu arbeiten, damit man halt wirklich einfach ein erfülltes Leben hat, Freude empfinden kann und eben nicht noch andere mentale Probleme dann dazu bekommt.
Sehr, sehr gutes Schlusswort.
Und wir haben es fast geschafft. Ich glaube, im Schnitt sind wir bei 45 Minuten.
Kann sein. Werden wir mal sehen. Aber wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Schickt uns gerne Feedback oder auch Themenvorschläge, die wir bearbeiten sollen, können. Je nachdem, was euch vielleicht dann noch interessiert, was wir mal angehen können. Und ja, danke fürs Zuhören. Noch eine schöne Woche, Tag, wann auch immer ihr das hört. Und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao. Nice.